Läuft. Huh? Yeah. You want to move here? Ja, als Prediger hat man immer so die Frage vor sich, was predige ich denn mal? Und ein Impuls, der dann sehr schnell kommt, ist, ich sage einfach, was man tun soll. Und dann machen... Na? Open, to make it even louder. Na, auf jeden Fall denkt man dann, ja, ich sage einfach, was die Leute tun sollen und dann tun die das. Oder man sagt, was läuft falsch und was man korrigieren muss. Aber das funktioniert nur bedingt. Etwas ganz Entscheidendes ist, warum mache ich das denn? Also was bewegt mich dazu, etwas zu tun? Was mir vielleicht sonst auch Überwindung kostet. Und ich habe diese Woche mit Pierre gesprochen. Wir beten immer einmal in der Woche zusammen über Telefon. Und dann habe ich ihn gefragt, was denkst du, was könnte ich denn mal predigen? Und dann hat er gesagt, mach doch etwas, wo man Gott sieht. Und eine Bibelstelle, die dazu passt, ist 1. Johannes 4, Vers 19. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ja, also das finde ich eine ganz tolle Stelle. Gott fängt an und das ist für uns der Grund, warum wir lieben. Und ich möchte heute mit euch durch eine Reihe von Charaktereigenschaften Gottes gehen. Und es gibt eine Bibelstelle, eine Begegnung von Gott mit Mose, wo Gott selber sagt, wie er ist. Und man sieht, dass das, was er dort sagt, im Alten Testament ganz oft auch wiederholt wird. Und das ist in 2. Mose 34, Vers 5. Da kam der Herr in einer Wolke auf den Berggipfel herab, trat neben Mose und offenbarte sich ihm mit seinem Namen, der Herr. Er zog an Mose vorüber und rief: Der Herr bin ich, der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, geduldig und reich an Güte und Treue. Das kam auch gerade schon in einem der Lieder vor, mit fast allen diesen Wörtern. Und ich wollte heute einfach durch diese Wörter durchgehen und ein bisschen auf die Bedeutung eingehen. Was bedeutet das eigentlich? Ich muss mal schauen, es ist sehr viel. Ich weiß noch nicht, ob wir alles machen. Mal schauen. So, das erste Wort, was in dieser Liste vorkommt, ist barmherzig. Und das hebräische Wort ist rachum. Es gibt es auch als Nomen, Barmherzigkeit. Rachamim. Und beide Worte haben im Hebräischen die Wurzel von der Schoß oder auch der Mutterleib. Mutterleib ist Rechem. Ja, damit ist es verwandt, dieses Wort. Und im Hebräischen bezieht sich das auf den Kern einer Person, also die Barmherzigkeit im Kern einer Person. Zum Beispiel die zärtlichen Gefühle, die eine Mutter für ihr schutzloses Kind hat. Und Rachum ist ein Wort, was intensive Gefühle ausdrückt. Manchmal wird das auch als er war tief bewegt übersetzt. Und da gibt es zum Beispiel eine Geschichte im Alten Testament über Salomo. Zwei Mütter haben gerade ein Kind geboren und eins der Kinder stirbt und jetzt streiten sich die Mütter. Das lebende Kind gehört mir, nein, es gehört mir. Dein Kind ist gestorben, nein, dein Kind ist gestorben. Und das Ganze kam vor Salomo und Salomo hat sich das angeguckt und hat dann gesagt, okay, wir nehmen ein Schwert und teilen das Kind in zwei Hälften. Und in dem Moment hat die richtige Mutter gesagt, nein, das Kind soll leben, sie soll das Kind bekommen. Und da heißt es dann, denn ihr mütterliches Herz entbrannte in Liebe. Und das ist dieses Wort, was dahinter steckt, Barmherzigkeit. Oder auch die Israeliten, die in Ägypten gelitten hatten, unter dem Pharao. Gott hat ihre Schreie gehört und in seiner Barmherzigkeit, in seinem Rachamim, wollte er sie retten. Und auch dann später in der Wüste, die Israeliten waren in der Wüste, hatten Hunger und Durst und Gott war Rachum, er hat sich um sie gekümmert in Barmherzigkeit, wie ein eigenes Kind, das bedürftig ist. Ne? Die hatten Hunger, die hatten Durst und Gott hat mit seinem Rachum sich darum gekümmert. In Jesaja vergleicht Gott sich mit einer Mutter, die ihrem Kind gegenüber voll Rachamim ist. Und da heißt es, kann eine Mutter ihr stillendes Kind vergessen oder kein Mitleid oder Rachamim mit dem Kind in ihrem Schoß haben? Selbst wenn sie es vergisst, ich werde dich nie vergessen. Weiß ich jetzt nicht. Müsst ihr nachgucken. I don't know where it is. You have to look it up.
Yeah.
Auf jeden
Fall.
You can read it in the.
Oh, okay.
Ja. Und das finde ich eigentlich einen ganz erstaunlichen Satz. Der sagt mehr oder weniger, ja, es ist möglich, dass eine Mutter ihr Kind vergisst, obwohl wir können uns das gar nicht vorstellen. Aber Gott sagt von sich selber, bei mir wird es niemals passieren. Weil Gott ist reich an mütterlicher Barmherzigkeit und er will sein Volk retten. Und dann sieht man dieses Rachamim, aber auch vor allen Dingen in Jesus, der hier zu uns in die Welt gekommen ist. Er ist quasi Mensch gewordene Barmherzigkeit. Wenn er die Kranken gesehen hat, er hat die Kranken umarmt und er war tief bewegt von dem menschlichen Leid. Und Jesus selbst sagt, er vergleicht sich mit einer Henne, die versucht, so ihre Küken unter die Flügel vor Gefahren zu schützen, um sie praktisch so zu umarmen. Das steckt auch hinter diesem Wort. Und es drückt sich auch dadurch aus, dass Jesus praktisch in seiner Barmherzigkeit in das Leid der Menschen hier auf die Erde gekommen ist. Und sogar in den Tod geht, um sie zu retten und um sie Gott nahe zu bringen. Ja, das ist das Wort barmherzig, Rachum. Das nächste Wort in der Liste, gnädig. Ich habe gehört, du hast letzte Woche auch darüber gepredigt. Ja? Nee? Über Gnade?
Was?
Ja, okay. Das hebräische Wort ist Chanum und ist verwandt mit dem hebräischen Wort Chen oder Chen. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Und das Wort Chen wird oft mit Gnade oder Gunst übersetzt und bedeutet so viel wie herrlich oder wohlwollend. Zum Beispiel in den Psalmen wird ein sehr begabter Dichter, da sagt man, der hat Lippen von Chen. Ja, das heißt, er ist in der Lage, wunderschöne Wörter zu benutzen, die Wohlgefallen bringen. Oder ein wunderschönes Schmuckstück, das man sich zur Zierde anhängt, ist eine Zierde von Chen. Und es erregt Aufmerksamkeit und Gunst. Und dieses Wort wird oft benutzt, um ein Geschenk zu beschreiben, das mit Wohlwollen oder Gunst gegeben wird. Und deswegen wird Chen auch oft mit Gnade übersetzt. Zum Beispiel als die Geschichte von Esther. Wer kennt die? Genau, richtig. Michaela weiß es auch. Esther war Israelitin und sie waren in einem fremden Land. Sie war Königin geworden und es gab Pläne, dass das Volk getötet werden soll. Und die Esther geht zum König und bittet ihn, das Volk vor dem Tod zu bewahren. Und sie nennt das ein Chen-Gesuch. Also sozusagen, sie fragt um Gnade, um ein Geschenk für dieses Volk. Und die extremste Form von Chen ist, jemandem Gunst zu schenken, obwohl er dieses Geschenk gar nicht verdient hat. Zum Beispiel in der Geschichte von Jakob und Esau. Die Geschichte kennen wir alle. Jakob hat Esau betrogen und nach 20 Jahren will er wieder zurückkommen und die Sache wieder in Ordnung bringen. Und er tritt vor Esau und fragt ihn: Finde ich bei dir Chen? Ne, finde ich bei dir Gnade? Finde ich bei dir ein Geschenk, was ich eigentlich nicht verdient habe? Und ja, überraschenderweise gibt Esau ihm dieses Chen. Und er entscheidet sich einfach dazu, seinem Bruder wohlwollend entgegenzubringen und ihm Gnade zu geben, obwohl er es eigentlich nicht verdient hat. Für Chen braucht man einen großzügigen Geist, den auch Menschen manchmal in sich haben. Aber in der Bibel ist vor allen Dingen Gott derjenige, der am meisten von diesem Chen in sich hat. Man sieht das zum Beispiel ganz am Anfang der Geschichte von Israel. Gott geht hin und befreit die Israeliten aus der Sklaverei, von dem Pharao. Und es dauert nicht lange, da bilden sie ein goldenes Kalb und fangen an, das anzubeten. Und betrügen direkt am Anfang schon Gott. Und dann kommt Mose dazwischen und bittet Gott darum, ihnen ein Geschenk zu geben, was sie eigentlich nicht verdient haben. Und Gott stimmt ihnen dann zu und zeigt dann in einem Akt von Chen Vergebung und ein Versprechen, immer mit diesem Volk zu sein. Also Chen, gnädig, ein Geschenk und in der Extremform etwas, was man eigentlich gar nicht verdient hat. Ja, das nächste Wort auf Deutsch, langmütig. Und das ist ein sehr interessantes Wort im Hebräischen. Das wird ausgesprochen Erech Apayim. Und das heißt wörtlich lange Nase. Und um das zu verstehen, ist es wichtig, den Begriff zornig zu kennen. Und im Hebräischen heißt das übersetzt, seine Nase brannte heiß. Und da gibt es zum Beispiel die Geschichte mit Josef und Potiphar, wo Potiphar gedacht hat, dass er mit seiner Frau ihn betrogen hat. Und da heißt es, seine Nase brannte heiß. Und das wird dann oft übersetzt mit sein Zorn entbrannte. Dieses Heißwerden. Es beschreibt praktisch wie so in deinem Körper, wenn es heiß wird, wenn dein Gesicht heiß wird oder halt auch, wenn die Nase heiß wird. Und das Wort für Zorn ist im Hebräischen entweder Nase oder heiß oder heiße Nase. Und in der Bibel wird Gott auch als zornig beschrieben. Es ist auch ein wichtiger Bestandteil von ihm. Aber er bekommt keine heiße Nase, sondern es heißt dann auch in manchen Übersetzungen, er ist langsam zum Zorn. Genau, und habe ich ganz vergessen. Lange Nase bedeutet, eine lange Nase kann nicht so schnell heiß werden. Deswegen, Gott hat eine lange Nase, die nicht so schnell heiß wird. Aber dieser Zorn, wie gesagt, ist ein wichtiger Ausdruck auch für Gottes Gerechtigkeit und für seine Liebe in der Welt. Der Unterschied ist, dass er langmütig ist. Und wenn Gott zornig wird, gibt er immer sehr viel Zeit, dass die Menschen sich ändern können. Man sieht das zum Beispiel auch in der Geschichte mit dem Pharao. Mose geht hin und sagt, und Gott war sozusagen zornig über das, was der Pharao dem Volk angetan hat. Und Mose geht hin und fragt ihn, lass mein Volk ziehen. Und er sagt, nein. Und das Ganze geht immer hin und her. Und er hat ihm 10 Möglichkeiten gegeben. Und er ist langsam zum Zorn. Er hat viele Möglichkeiten, viel Zeit gegeben, sich zu ändern. Aber am Ende hat Gott dann trotzdem gesagt, so, jetzt ist Schluss. Und hat praktisch, er hat ihn vernichtet. Ne? Und es war im Prinzip eine Konsequenz seines eigenen Tuns. Gott hat ihn dort hineingegeben. Und das ist etwas, was man oft in der Bibel findet, dass Gott den Menschen in die Konsequenz seiner eigenen Wünsche und seiner eigenen Entscheidungen entlässt quasi. Auch beim Volk Israel heißt es immer wieder, Gottes heißer Zorn gegen die Israeliten entbrannte. Und dann, Gott überlässt sie der Hand der Feinde. Israel wollte den Göttern der anderen Völker dienen und Gott in seinem gerechten Zorn gibt ihnen genau das, was sie wollen. Auch wenn es für sie zum Nachteil ist. Aber man liest es auch in Römer, was Paulus beschreibt. Er sagt, so sind die Menschen und Gott hat sie hingegeben in ihre eigene Sünde als Konsequenz. Aber trotzdem ist in diesem Charakterzug Gottes Barmherzigkeit und Güte enthalten, weil Gott will nicht diese Menschen in ihre eigene Selbstzerstörung geben und er ist bereit, selber in den Tod zu gehen. Das sehen wir bei Jesus. Er ist bereit, selber in den Tod zu gehen, um sie davor zu bewahren. Und in dem Ganzen ist er sehr geduldig und letztendlich arbeitet er an einem Plan, um sie wieder zu seiner Liebe zurückzuführen. Ja, dieses Zornig ist da, aber es hat ein Ziel, letztendlich sie zurückzuführen. Und in dem Ganzen hat er sehr viel Geduld und ist sehr langmütig. Das ist die Bedeutung von langmütig. Ja, das nächste Wort, Güte, im Hebräischen Chesed. Und es verbindet die Konzepte Liebe, Großzügigkeit und Beständigkeit oder beständige Hingabe, alles in einem Wort. Und es ist, man könnte auch sagen, ein loyales Verhalten, also ein Versprechen, was man hält, eine tiefe persönliche Fürsorge. Ein Beispiel ist die Geschichte von Ruth. Ruth war mit einem Israeliten verheiratet, der ist gestorben, der Bruder ist gestorben, der Vater ist gestorben. Sie war im Prinzip ganz alleine, nur noch mit ihrer Schwiegermutter. Und das war die Naomi. Und die Naomi hat dann gesagt, sie soll zurückgehen zu ihrem Volk. Und die Ruth sagt dann, nein, ich werde hier an deiner Seite bleiben, sich um sie zu kümmern. Und die anderen, die dieses Versprechen gesehen haben, nennen es einen Akt der Chesed. Einen Akt der Großzügigkeit, der Liebe und Hingabe. Und auch wieder hier, der am meisten Chesed in der Bibel zeigt, ist Gott selber. Zum Beispiel auch wieder in der Geschichte von Jakob. Na, Jakob hat betrogen, auch seiner Familie gegenüber. Und trotz all dem erwählt Gott ihn und wiederholt sein Versprechen, dass er ein Segen für die Nationen sein wird. Und diese 20 Jahre später merkt er, wie unwürdig er eigentlich ist. Und er sagt zu Gott, ich habe all diese Chesed nicht verdient, die du mir erwiesen hast. Und bei Gottes Chesed ging es nie um Jakobs Wert, sondern es lag einfach an Gott, dass er einfach so ist. Gottes großzügige Treue zu seinem Versprechen. Oder auch hier wieder die Geschichte von den Israeliten. Die Israeliten waren versklavt und es ging ihnen schlecht. Und Gott erinnert sich an sein Versprechen, was er damals Abraham gegeben hat. Genau, er wollte sein Volk befreien und diese Geschichte wird als Akt der Chesed, sein loyales Verhalten, seine beständige Hingabe an dieses Volk und an sein Versprechen. Und dann im weiteren Verlauf haben sie gesehen, dass die Nationen darum sind, um sie herum sind und sie bezweifeln, dass Gott sie beschützen kann. Und sie drohen damit, Mose umzubringen, einen neuen Anführer zu wählen und wieder zurückzugehen nach Ägypten. Und Gott ist verständlicherweise verärgert und verletzt. Und auch da, Mose springt ein und sagt, vergib diesem Volk doch seine Sünden aus deiner großen Chesed heraus. Also Mose bittet Gott um Vergebung, nicht weil die Menschen es verdient hat, sondern weil das einfach Gottes Charakter entspricht. Ja, Gott stimmt dem zu, verpflichtet sich wieder diesem Volk, das umgekehrt sich ihm aber nicht immer verpflichtet. Und wir sehen, Gott ist beständig und liebevoll. Nicht wegen eines bestimmten Grundes, sondern einfach, weil er so ist. Er wünscht sich natürlich auch, dass das Volk im Gegenzug auch mit Chesed antwortet. Aber selbst wenn sie es nicht tun, bleibt Gottes Chesed trotzdem bestehen. Im Prophet Hosea vergleicht Israels Chesed mit einem Morgennebel. In einem Moment ist er da und im nächsten ist er verschwunden. Aber Gottes Chesed bleibt immer bestehen. Und es gibt einen Psalm, da sieht man das sehr deutlich, Psalm 136. Da steht, dank dem Herrn, denn er ist gut. Und dann wird immer wiederholt, denn seine Chesed bleibt ewig bestehen. Na, auf Deutsch, deine Güte währet ewig.
Deine.
Ja, Proverb, ja. Ja, und Jesus selber ist dann die ultimative menschgewordene Güte und Treue, einfach weil er so ist. Er ist großzügig, liebevoll und hält sich immer an seine Versprechen und geht dann letztendlich in den Tod, um durch seine Auferstehung eine neue Zukunft für die Menschen vorzubereiten. Ja, Güte, Chesed. Ja, das letzte Wort in dieser Liste, Treue. Treue. Teuer. Ah, no. Treue. Das hebräische Wort Emet kann als Treue oder Wahrheit übersetzt werden. Und es steht mit einem sehr bekannten Wort in Verbindung mit Amen. Und das ist ein hebräischer Ausdruck, der eigentlich nie übersetzt wird. Und er bedeutet so viel, so sei es oder es ist wahr. Und Emet kann also Wahrheit bedeuten oder sich auf richtige Ideen oder Vorstellungen beziehen. Und das liegt daran, dass Emet etwas mit Stabilität und Verlässlichkeit zu tun hat. Die Geschichte zum Beispiel, wo Israel kämpft und Mose ist, ich weiß gar nicht, ob der auf dem Berg ist, ne, und er betet und er hält die Hände hoch und mit der Zeit werden die Arme müde und sie sacken runter. Und dann kommen die anderen und geben ihm einen Stein, worauf sitzen kann, und sie halten ihm, die stützen seine Hände, damit diese Hände Emet sind, in einer gleichen Position. Und Emet wird in Bezug auf Menschen benutzt, um zu beschreiben, dass sie einen zuverlässigen und gleichbleibenden Charakter oder Glaubwürdigkeit haben. Zum Beispiel als Mose dann Männer aussuchen sollte, als Anführer für Israel, diese Menschen sollten Emet sein. Menschen, die vertrauenswürdig sind, sich nicht bestechen lassen und auch die Gerechtigkeit nicht verzerren. Genau, Gott ist voller Emet und das bedeutet nicht nur, dass er die Wahrheit sagt oder für Wahrheit steht, es bedeutet auch, dass er treu und zuverlässig ist. Und deswegen nennt Mose Gott auch einen Felsen. Ja, er sagt damit, dass er treu, gerecht und aufrichtig ist. Und er sagt, dass er darauf vertrauen kann, dass Gott in seinem Wesen beständig ist. Das hebräische Wort für Vertrauen ist Ehemin, also auch wortverwandt, und das kann übersetzt werden als Glauben oder Vertrauen haben. Und es steht für jemanden, den man für vertrauenswürdig hält oder einfach Vertrauen. Und die erste Person in der Bibel, die Gott für vertrauenswürdig hält, ist Abraham. Gott verspricht Abraham, dass er Nachkommen haben wird, ein großes Volk. Und das, obwohl Abraham und auch Sarah schon sehr alt sind und bisher keine Kinder bekommen hatten. Und trotzdem, angesichts dieser Herausforderungen, Ehemit Abraham auf Gott. Er hält Gott für vertrauenswürdig, um diesen Weg zu ebnen. Und Gott zeigt Abraham und Sarah dann Emet. In nur wenigen Generationen wird es zu einem ganz großen Volk, dem Volk Israel. Ja, Moment, jetzt müssen wir gucken. Genau, auch bei der Befreiung von Israel in Ägypten, Ehemit Israel auf Gott. Sie vertrauen auf Gott und verlassen sich auf ihn. Und dann im nächsten Zug sieht man, als sie in das Land kommen, ne, was Gott Abraham versprochen hat, stellen sie fest, dass es dort riesige Städte gibt, dass es dort Riesen gibt, und ihr Vertrauen in Gottes Emet lässt nach. Also ihr Vertrauen in Gottes Treue lässt nach, weil sie Angst haben und sagen, boah, was passiert jetzt? Und ein Kontrast dazu ist zum Beispiel David. Ja, er rennt auf diesen Riesen zu und sagt, du trittst mit mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen. David verlässt sich beständig auf Gott. Und es heißt, David wandelte in Emet vor Gott. Er hält Gott für treu und antwortet darauf selbst mit Treue. Und deswegen verspricht Gott ihm, einen treuen Nachkommen von David zu erwecken, dessen Reich dann ewig Bestand haben wird, das Emet haben wird. Und dieser König soll dann für immer eine Quelle des Vertrauens und für Stabilität für andere sein. Dann später bricht das Königreich dort zusammen, und die Israeliten sind wieder ohne Heimat und ohne König, und sie rufen dann zu Gott, wo ist deine treue Liebe, die du David in deinem Emet geschworen hast? Sie beschuldigen Gott, seine Versprechen an Abraham und David dann nicht gehalten zu haben. Und sie fragen sich, ist Gott vertrauenswürdig? Ist er wirklich treu? Und Gott antwortet dann auch wieder in der Form von Jesus. Weil Jesus ist dann dieser Nachkomme, den er versprochen hat, als Sohn Davids, Sohn Abraham, die ganze Linie durch. Und er ist dann der treue König, dessen Reich ewig Bestand haben wird. Er lädt und lädt alle Völker ein, Gott zu vertrauen. Ja, und jemandem zu vertrauen kann natürlich riskant sein. Es ist immer schwer zu wissen, ob jemand voller Emet ist. Aber Gott zeigt in allen seinen Geschichten in der ganzen Bibel, dass er treu ist und möchte das letztendlich auch von uns. Wenn wir vor Hindernissen in unserem Leben stehen, sollen wir auch dieses Risiko eingehen, darauf zu vertrauen, dass Gott über die Maßen treu ist. Ja, das war ja dann doch nicht so lang, wie ich dachte. Ich würde am Schluss noch gerne den Psalm 86 vorlesen. Beziehungsweise kann das vielleicht jemand von euch lesen? Ja, gerne.
Du bist mein Gott, dem ich diene. Den ganzen Tag rufe ich nach dir. Hab Erbarmen mit mir, Herr. Schenke mir wieder neue Freude. Nach dir sehne ich mich. Du, Herr, bist gut zu vergeben bereit. Unermesslich ist seine Gnade. Es ist deine Gnade für alle, die zu dir bin. Höre, Herr, mein Gebet, ich flehe zu dir. Ich weiß weder aus noch ein. Darum schreie ich zu dir, und du wirst mich erhöhen. Kein anderer Gott ist wie du, Herr. Niemand kann tun, was du tust. Du hast alle Völker geschaffen. Sie werden zu dir kommen und dich anbeten. Sie werden deinen Namen rühren. Und Ehren, denn du bist groß und bist Gott, du allein. Herr, zeige mir deinen Weg. Ich will dir treu sein und tun, was du sagst. Gib mir nun dies eine Verlangen, dir mit Ehrfurcht zu begegnen. Von ganzem Herzen will ich dir danken, Herr, mein Gott. Für alle Zeiten will ich deinen Namen preisen, denn deine Liebe zu mir ist unfassbar groß. Du hast mich dem sicheren Tod entrissen. Hochmütige Menschen fallen über mich her. Sie tun sich zusammen und schrecken vor keiner Gewalt zurück. Ja, sie trachten mir nach dem Leben. Du, Herr, bist ihnen völlig gleichgültig. Aber du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe und Treue kennen kein Ende. Darum wende dich mir zu. Darum wende dich mir zu und hab Erbarmen. Gib mir deine Kraft und rette mich. Dir will ich treu ergeben. Herr, gib mir ein sichtbares Zeichen deiner Güte. Dann werden alle, die mich hassen, sich schämen, weil du mir geholfen und mich getröstet hast.
Ja, danke. Ja, hier kommen all diese Begriffe, und man sieht das noch an vielen anderen Stellen, auch in anderen Psalmen, die kommen immer mit Gottes Güte, Gottes Barmherzigkeit, und David weiß, so ist Gott, und deswegen wendet er sich an ihn. Er hat so ein Vertrauen, dass Gott so ist, wie er ist, und deswegen bittet er ihn auch um Hilfe, weil er weiß, dass Gott darauf antworten wird. Das war eine kleine Liste von Gottes Eigenschaften. Es gibt noch mehr. Lass uns das wirklich vor Augen haben. Immer wieder so dieses, nicht nur tun, sondern warum tue ich das? Gott liebt uns und er begegnet uns mit seiner Güte, mit seiner Barmherzigkeit. Und das soll uns dann motivieren. Wollen wir noch ein Lied formen?
Ja.